Sicht der Dinge.
Und wie siehst du das? Wir sind
Julia
und Katharina.
Und wir wollen manchmal diskutieren, selten provozieren und immer die Perspektiven der unterschiedlichsten Menschen dieser Welt kennenlernen.
Und dazu sprechen wir über diese Themen aus verschiedenen Blickwinkeln, mit Gästen über ihre Sicht der Dinge und mit euch über diese Themen.
Hallo zusammen, cool, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind wieder bei euch und machen wieder eine richtig coole Folge mit wieder einem richtig spannenden Thema. Aber was soll ich sagen, alle sind spannend. Und heute, Folge 21, haben wir die liebe Sophie zu Gast. Sophie, magst du dich vorstellen und uns erzählen, warum du hier bist?
Ja, hi. Also ich bin Sophie, bin 25 Jahre alt und Erzieherin. ich mache den Beruf jetzt seit knapp 5 Jahren und ja, mir gibt es eigentlich nicht so viel.
Und Punkt. Erzieherin. Auch was Schönes. Ich muss ja dazu sagen, ich wollte, mein erster Berufswunsch war, glaube ich, wie für viele Mädchen auch, Kindergärtnerin. Damals hieß das noch so oder hat man das noch so bezeichnet. Und finde ich total toll, dass du da bist und wir hoffentlich ein sehr positives und lustiges Thema dadurch heute hier ein bisschen besprechen. Ja, Julia, dann schieß mal los mit der ersten Frage.
Genau, du bist ja hier, weil du Erzieherin bist und weil wir dachten, okay, das Thema ist mega spannend und vielleicht möchten ja mehr Leute was dazu wissen und vor allem auch ein bisschen über deinen Alltag erfahren. Vor allem Sophie und ich sind schon ein bisschen länger befreundet und ich krieg immer richtig coole Sprachnachrichten. Ich liebe es. Wirklich, wenn der Tag so richtig blöd läuft und alles richtig blöd ist und man dann eine Sprachnachricht von Sophie kriegt, der Tag ist gerettet. Es ist immer was Lustiges bei. Daher, wie kommt es, dass du Erzieherin geworden bist und was magst du daran so gerne?
Oha, da muss ich ein bisschen ausschweifen. Also es fing eigentlich damit an, dass ich nicht so eine prägende Kindheit hatte und im Grunde eigentlich mega enttäuscht war. Also vom Jugendamt bis hin zur Schule und einfach alles war mega kacke. Und dann hatte ich, glaube ich, eine richtig coole Erzieherin kennengelernt und die hat mich auch vollkommen verstanden und hatte mich auch versucht, da so ein bisschen zu unterstützen, auch meine familiären Situationen zu unterstützen. Und ab da fing das eigentlich an, dass ich gesagt habe, alles klar, ich will auch so cool werden. Und dann wurden mir auch ganz, ganz viele Steine in den Weg gelegt von der Schule. Also ich musste durch die Hauptschule, dann mein Real machen und über 1000 Umwege. Und dann bin ich eigentlich Erzieherin gewesen. Und wollte halt auch immer Kindern, die halt so in sozialen Brennpunkten leben, halt auch die Möglichkeit geben, dass, ja, dass nicht alles auf der Welt einfach mega kacke ist und dass es auch Organisationen oder Einrichtungen gibt, wo es halt nicht so ist wie bei denen zu Hause zum Beispiel. Ja, und dann war meine erste Einrichtung auch in einem sozialen Brennpunkt. Also ich selber sehe es nicht als sozialer Brennpunkt, aber halt von der Stadt Hamburg.
Ja gut, aber das ist ja sowieso relativ, ne? Das muss ich auch sagen. Ich komme ja nicht aus Hamburg und bin hier nach Hamburg gezogen. Und in meiner ersten Stelle wurde auch gesagt, ja, und die Kinder und Jugendlichen aus dem sozialen Brennpunkt. Ich so, okay, war schon auf einiges vorbereitet. Dann kommen die Kinder zu meinem Angebot. Und ich dachte so, alles klar, bei uns im Pott ist das die gute Mittelschicht. Ne? Also das ist ja auch alles relativ. Von daher kann ich das total verstehen, dass du den Begriff auch nicht magst. Also.
Eben, ich mag ihn auch überhaupt nicht. Und auch wenn man dann so, also ich war dann halt im Bild steht, das war so meine erste Einrichtung und habe auch, ich glaube, 12 Jahre im Bild steht gelebt und hatte nie irgendwie negative Erfahrungen gemacht. Und deswegen fand ich immer diesen Ausdruck total doof. So, sobald man irgendwie gesagt hat, man kommt aus Bild steht, war gleich so ein riesiges Entsetzen da. Und ich dachte mir immer so, oh, Leute, entspannt euch, wir sind nicht alle kriminell.
Das ist ganz witzig, ich habe auch mal in einem sozialen Brennpunkt gelebt, oder wie die Medien es zeigen würden. Aber ich würde es voll und ganz bestätigen. Also ich muss sagen, ich war so, also ich hab noch in der ruhigen Gegend dieses Brennpunkts gelebt. Und bei mir war so auf der einen Seite so ein Altersheim, wo es alles wirklich sehr ruhig war, wo man das Gefühl hatte, dass die Hälfte der Patienten nicht mehr anwesend ist. Und auf der anderen Seite gingen eher so die Gangster lang, die so eine Waffe in der Tasche hatten. Und ich weiß noch genau, wenn ich so früher von der Schule oder vom Hort oder so nach Hause gekommen bin und es schon dunkel war, also wenn es so anfing, früh dunkel zu werden, dann hatte ich immer so einen Schlüssel zwischen den Fingern, weil ich mir dachte, okay, wer weiß, wem du jetzt begegnest. Und also das war halt echt so, also das erfüllte das RTL-Klischee voll und ganz.
Ich meine, ja, natürlich gibt es auch solche und solche Stadtteile, aber ich finde das immer, also dieser Stempel ist halt irgendwie, ne? Sozialer Brennpunkt ist auch nicht gleich sozialer Brennpunkt. Ich meine, es ist gut, wenn man dafür wenigstens dann Fördermittel bekommt, ne? Wenn man sagen kann, es ist ein sozialer Brennpunkt, aber für alles andere ist es doch auch eher hinderlich, ne? Also gerade auch dann für Bewerbungen später oder so, ne? Wenn das dann alles gleich auf die Postleitzahl abgemünzt wird, ist es dann auch schwierig, finde ich.
Ja, aber so sehe ich das auch. Ja, und dann. Wo war ich? Genau, dann war ich im Bildstedt tätig und bin da halt total aufgegangen. Und mein erstes Eingewöhnungskind war auch ein Kind mit Down-Syndrom und total süßes Kind. Und ich habe es über alles geliebt so und bin da halt in meiner Aufgabe als Erzieherin mega aufgegangen. Habe auch für dieses Kind extra Gebärdensprache gelernt und ich habe so viel gemacht. Also das war, ja. Das war sehr schön dort. Und jetzt mittlerweile bin ich tätig beim Kinderzimmer. Ich habe ein ziemlich cooles Team so. Und ja, auch kleine süße Kinder. Ich wollte schon Monster sagen.
Ja, ich finde, wenn man das liebevoll meint, so, dann darf man das auch sagen, weil also. Ich weiß nicht, ich glaube, alle, die uns zuhören und schon mal mit mehr als 10 Kindern gleichzeitig in einem Raum waren und gearbeitet haben und für die verantwortlich waren, wissen, dass das durchaus ein berechtigter Titel für die lieben Kleinen ist. Das heißt, du bist eine, in Anführungsstrichen, ganz klassische Erzieherin in einer Kindertageseinrichtung. Hast
genau.
Du da auch schon deine Ausbildung gemacht? Oder wie läuft sozusagen auch die Ausbildung ab? Kriegt man da auch andere Einrichtungen zu sehen, wo man so tätig sein könnte als Erzieherin?
Also, wenn du die Ausbildung als Erzieherin machen möchtest, musst du sowieso oftmals zuerst den SPA machen, also die sozialpädagogische Assistentin. Aber auch hier kann man irgendwie über Umwegen, wenn du ein Abitur zum Beispiel hast, kannst du dann auch direkt den Erzieher machen. Oder wenn du eine Ausbildung bereits gemacht hast, dann hast du auch so Wege, wo du nicht vorher den SPA machen müsstest. Genau, und den habe ich halt zuerst gemacht, den SPA, und da ist das immer mit einer schulischen Ausbildung verbunden und einer Praxisausbildung. Das wird so vermischt. Und dann legst du dich für die Zeit deines SPAs fest, welche Kita du gerne machen möchtest. Und dann hast du diese Chance nochmal Erzieher, ich glaube, es ist das vierte Semester. Und da hast du nochmal die Möglichkeit, eine andere Einrichtung kennenzulernen. Genau. Und dann halt ganz normal durch Schulpraktikums oder auch FSJ oder sonstiges, da kannst du dann auch verschiedene Einrichtungen kennenlernen und ja.
Total spannend, wenn du das jetzt so erzählst, weil auch da, das ist ja dann schon auch, sag ich mal, so ein Hamburger Ding, oder ist in Hamburg tatsächlich anders als in Nordrhein-Westfalen, weil ich weiß, in Nordrhein-Westfalen kannst du auch direkt eine 3-jährige Berufsausbildung zum Erzieher machen. Das ist ja auch spannend. Das, ich wusste gar nicht, dass solche Dinge auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sind.
Ja, es ist so vieles unterschiedlicher.
Ja, finde ich auch. Auch irgendwie, was jetzt neu dazugekommen ist, war, was war das jetzt? Dass du ja berufsbegleitend das jetzt auch machen kannst. Also, dass du ganz normal...
Du kannst soziale Arbeit seit letztem Jahr in Hamburg berufsbegleitend oder im dualen Studium studieren. Das heißt, dass du nicht erst deine 6 Semester Bachelor komplett nur an der Uni machst, sondern dass du, ähnlich wie es auch schon andere kaufmännische Berufe im dualen Studium gibt, das kannst du jetzt tatsächlich auch bei sozialer Arbeit machen. Ja.
Genau.
Ganz witzig, soziale Arbeit hatten wir auch schon als Folge, ne? Nur mal kurzer Swipe nach hinten. Und war es für dich immer klar, dass du eine Kindertagesstätte oder mit welchem Alter der Kinder du zusammen, also mit welcher Gruppe, sage ich mal, du zusammenarbeiten wolltest? War das für dich immer schon klar oder hast du dich da so vorangearbeitet?
Also ich fand immer die ganz kleinen Kinder, also die wirklich von 1 bis 3 Jahren, die fand ich immer total süß und das war auch immer so da, wo ich ganz viel Potenzial halt auch in meiner Arbeit gesehen habe. Dann so ab Elementarbereich, also zwischen 3 und 5 Jahren, da das ist überhaupt nicht mein Fall. Ich habe es auch ausprobiert und ich habe mich einfach sehr gelangweilt, weil diese Kinder sehr selbstständig sind. Also was an sich ja auch gar kein Problem ist so, aber die haben irgendwie nicht mehr so das krasse Interesse, wenn du jetzt mit, sagen wir mal, Rasierschaum und Glitzer arbeitest oder so und man sich den ganzen Körper voll machen kann mit diesem Zeug und du als Erzieherin später dann erstmal eine Stunde weg bist, weil du den ganzen Raum wieder sauber machen kannst. Ja, das interessiert Elementarkinder einfach nicht, deswegen war das immer so ein Bereich, der mir nicht so gefallen hat. Und dann gefiel mir halt noch so die Grundschule. Ich weiß nicht warum, das hat einfach gepasst. Ich habe mein Praktikum in der Vorschule gemacht und auch halt in der 4. Klasse. Ja, und die waren süß.
Ganz witzig, das muss ich jetzt einmal ganz kurz einwerfen. Meine kleine Cousine ist jetzt in der 1. Klasse. Nee, in der 2. ist jetzt. Oder? Ja, doch, in der 2. ist jetzt. Und kam neulich zu mir und sagte, Julia, ich weiß jetzt, was ich werden möchte. Und dann habe ich gesagt, was möchtest du denn werden? Und dann guckte sie mich mit strahlenden Augen an und sagte, ich möchte Horterzieherin werden.
No.
Also der Grundstein ist gelegt.
Ja, oh, nein, ist das süß.
Und auch das, weil sie sagte, ja, ich finde das toll, die haben ganz viel Spaß, die lachen immer ganz viel und die beschäftigen sich mit uns, ne? Also eigentlich echt niedlich.
Das ist echt süß. Ja, aber da vielleicht auch mal direkt eingehakt, weil jetzt können wir ja mal mit so ein paar Klischees aufräumen, ne? Also ihr Erzieher werdet also dafür bezahlt, dass ihr den ganzen Tag spielt.
Genau, und ja. Kuchen essen, Kaffee trinken, immer.
Und Windeln wechseln.
Und genau, und manchmal auch Windel wechseln.
Stimmt, im Krippenbereich gehört das auch noch mit dazu. Nee, jetzt räume auf, was ist denn die Aufgabe von Erziehern in einer Kindertagesstätte?
Oh, da gibt es so einiges. Also wir haben Elterngespräche, die wir führen müssen, dann haben wir natürlich noch Türgespräche jeden Tag, wir haben Entwicklungsgespräche, das musst du einmal im Jahr machen, aber einige Eltern haben einfach oftmals sehr viele Sorgen, was deren Entwicklung von den Kindern halt angeht und die wollen dann halt ziemlich oft ein Elterngespräch führen, so am besten jeden Monat, aber da müssen wir immer so ein bisschen aufpassen, dass das nicht überhand nimmt. Ja, dann natürlich Angebote. In meiner Kita ist es zum Beispiel so, dass wir einmal im Monat immer ein festes Themengebot haben. So. Und da muss halt auch viel geplant werden. Was wollen wir machen? Warum wollen wir das machen? Wo finden wir das Material? Haben wir es? Müssen wir es noch bestellen? Müssen wir vielleicht mit der Leitung noch reden? Was haben wir noch? Ja, Angebote. Dann wollen die Kinder natürlich auch raus. Dann machst du mit denen halt Ausflüge, zum Beispiel nach Hagenbeek oder ins Aquarium oder sonstiges. Es kommt halt immer auf das Thema drauf an. Ja. Also da häuft sich einiges an. Dann natürlich Mittagessen mit den Kindern. Abendbrot und Frühstück machen wir auch. Genau. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war es so. Wahrscheinlich ist noch viel, viel mehr, was mir gerade nicht einfällt.
Ja, ich fand's so schön, dass du in so einem Nebensatz quasi gesagt hast oder nur mit einem Wort, ne, dass ihr euch natürlich auch fragt, warum wollen wir was mit den Kindern machen, ne? Also so dieses Didaktische, was, glaube ich, von vielen von außen nicht gesehen wird. Wieso, weshalb, warum mache ich denn gerade das jetzt zu diesem Zeitpunkt mit den Kindern? Was bringt denen das? Das ist ja nicht wie zu Hause, das Kind kommt, also natürlich auch schon mal, ne, kommt und möchte irgendwas spielen, aber bei 30 Kindern wird das auch schwierig, wenn alle dann was anderes wollen. Und dann mit den Angeboten so, das glaube ich, ist was, was viele unterschätzen, was ihr da leistet, auch in diesem Grad, ne, für die Entwicklung wichtigen Sachen.
Ja, und vor allen Dingen, also natürlich, wenn ein Kind zu Hause ist, kann man mit dem Kind auch malen und puzzeln und vieles, vieles mehr machen. Bei uns ist es einfach nur so, dass wir auch sozusagen mit Zielen halt arbeiten, weil wir legen ja auch die Grundsteine für die Kinder. So, und das müssen wir halt auch berechnen, dass vieles, was wir einfach mitgeben, auch an Werten und Normen, das ist einfach ein prägendes Lebensabschnitt für die. Und dann kann ich nicht jeden Tag irgendwie mich in die Ecke setzen und jeden Tag ein Buch lesen. So, das Kind hat dann einfach keine Lernprozesse, beziehungsweise verliert halt sehr schnell das Interesse an vielen. So, wenn ich jetzt an meine Kleinen denke, ich nenne sie immer liebevolle meine Kleinen, dann musst du halt ein Angebot planen, das 15 Minuten geht oder nur 10 Minuten, weil einfach deren Konzentration noch nicht so ausgebaut ist. Und steckt viel Arbeit hinter.
Oh ja.
Und was würdest du sagen, gibt es so als wichtigen Punkt, was die anderen Menschen, die den Beruf jetzt nicht ausführen, nicht sehen? Also zum Beispiel jetzt die Eltern oder allgemein Menschen von außen. Da muss ich immer an deine Sprachnachrichten denken.
Ich finde, und da rede ich auch nur über mich jetzt, ne, und das, was ich so wahrnehme in meiner Kita, ist, dass es zu viel Selbstverständlichkeit gibt. Also, denn hat man zum Beispiel ein Angebot gemacht oder man hat eine Monatsplanung halt wirklich durchgeplant und wir haben immer so kleine Ausstellungen für die Kinder, wo auch die Eltern das direkt sehen können und machen zum Beispiel Wochenmails. Genau, das ist auch so eine Aufgabe. Wochenmails jede Woche. Halt unseren Kita-Alltag erzählen und was wir gemacht haben und warum wir es gemacht haben. Und es wirkt dann so, als wäre es für die Eltern immer noch nicht genug. Ich weiß noch, da hatten wir, ich glaube, das war letztes Jahr Sommer 2020, da hatten wir richtig, richtig gutes Wetter und wir haben mit den Kindern geplanscht und haben über eBay dann so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so, wo du Wasser reinfüllen kannst und dann schwimmen da die Boote überall lang.
Sowas wie eine Carrera-Bahn nur mit Wasser und Schiffchen, so.
Ja, genau. Ja. Und haben das noch bei eBay gekauft und haben das aufgestellt und die Kinder haben das total gefeiert und wollten auch jeden Tag damit spielen. Und wir waren im Grunde jeden Tag draußen und haben dazu noch Angebote gemacht, was an sich perfekt war so. Und dann kam eine Mutter zu mir und hat gesagt, ja, ihr seid mir zu viel draußen.
Okay.
Da ist mir wortwörtlich die Spucke weggeblieben und ich dachte mir so, ja, sei doch dankbar, dass wir mit deinem Kind rausgegangen sind. So. Ja. Und da finde ich immer, dass es schon so rüberkommt, als wären viele Eltern nicht genügsam, so als wollen sie immer mehr haben und denen reicht das nicht und ja. Das ist so, ja.
Ja, ich muss dann immer an deine Sprachnachrichten denken und muss, also ich muss sagen, oft, wenn du mir eine Sprachnachricht machst, denke ich so, oh, wie nett sie ist und wie selten das gesehen wird. Also einfach, wie cool das ist, wie sehr ich mir das zum Beispiel jetzt für mein vielleicht irgendwann mal zukünftiges Kind wünschen würde, dass da jemand so hinter ist und auch vielleicht hinter meinem Kind hinter ist. Und selbst wenn das sowas Blödes ist wie, hey, dein Kind kann das und das nicht, bitte beschäftige dich damit zu Hause. Das ist ja dennoch ein wichtiger Punkt für mich, damit ich mein Kind richtig fördern kann. Und da denke ich mir oft so, oh Leute, reißt euch mal zusammen, das ist euer Kind und denkt nicht an euch, sondern denkt daran, was das Beste für das Kind ist.
Ja. Ja, auch so mit den Fachrichtungen, die es ja dann in der Kita auch noch gibt, ne? Dann sind, gibt es Erzieher, die sind extra für die Sprachförderung zuständig. Dann gibt es welche in den konfessionellen Einrichtungen, die extra noch Religionspädagogik dazu machen. Oder eben, wenn es eine inklusive Kita ist, mit der Heilpädagogik, die da auch noch eventuell Heilerziehungspfleger oder irgendwas sind, damit eben Integration und Inklusion auch funktioniert in den Einrichtungen. Und es ist eben nicht alles so selbstverständlich und läuft automatisch so rund, nur weil man ein Kind bei anderen Menschen morgens abgibt und nachmittags wieder abholt. So, ne? Ja, definitiv.
Ja. Also. Da fällt mir auch was richtig Gutes ein. Das ist auch mega eingeprägt bei mir. Da hatte ich halt mein allererstes Eingewöhnungskind, das Kind mit dem Down-Syndrom. Und ich hatte Gebärdensprache extra gelernt und bin auch in mehreren Fortbildungen gewesen. Und wollte halt die Eltern dazu abholen und habe gesagt, schau mal, so kannst du das machen, und habe denen dann halt auch Zettel mitgegeben, so, dass das nicht zu viel ist, dass man das direkt verstehen kann mit Bildern und alles. Ja, und die Eltern haben im Grunde nichts gemacht und haben halt schön alles mir überlassen. So, ja klar, es ist mein Job, ne? Ich muss das Kind ja auch fördern und so. Aber diese, also es ist einfach eine Ebene, die auf beiden Seiten geschehen muss. Und wenn das einfach nicht vorhanden ist, kann das auch nicht klappen, ja. So.
Ja, definitiv. Da hatte ich, ich weiß gar nicht, da kursierte auf Facebook oder so mal so ein Schild, was auch Erzieher oder die Lehrer von einer Schule gemacht haben, was vorne am Schuleingang hang, von wegen, liebe Eltern, eure Kinder lernen hier nicht, Bitte und Danke zu sagen, pünktlich zu sein und respektvoll, natürlich auch, aber eigentlich sollten die das von zu Hause schon mitbringen. Also auch zu Hause muss ja was passieren. Es kann nicht alles an Einrichtungen abgegeben werden und sozusagen in eure Verantwortung gelegt werden. Ne? Und das kann ich total gut verstehen. Ich hatte bisher immer das Glück, in der offenen Kinder- und Jugendarbeit zu arbeiten. Da stellen die Eltern tatsächlich nicht so viele Ansprüche, zumindest was diese Dinge angeht. Aber in den festen Bildungseinrichtungen wie Kindertagesstätte und so, da ziehe ich echt den Hut vor euch Kollegen, die dann auch noch damit umgehen müssen. Weil ich oft sage, wenn ich auch so Kinder und Jugendliche kennengelernt habe, wo ich dachte, boah, das Kind triggert mich richtig, das bringt mich echt an meine Liebevollsein-Grenze. Und dann habe ich die Eltern kennengelernt und dachte mir immer, boah, dafür bist du noch richtig gut geraten, komm mal her. So, ne? Also das ist echt so, wo man sich denkt, oh, also teilweise wirklich das Schlimmste an Kindern sind manchmal ihre Eltern. So,
wenn man
das Gefühl hat, dieses Kind ist total schlimm, auf die liebevollste Art und Weise gesagt, aber irgendwo kommt das halt her. Ne? Irgendwo hat das Kind das gelernt, so auf Dinge zu reagieren. Und da ist, glaube ich, heutzutage echt die Eigenverantwortung, die Eltern da übernehmen, auch nicht bei allen, aber bei vielen echt wenig geworden.
Ja, was man aber auch dazu sagen muss, ich glaube, in vielen oder in mehr als man denkt, Haushalten wird zu Hause auch nicht, geht es dem Kind zu Hause vielleicht nicht so, wie es dem im Kindergarten geht. Und dafür ist es vielleicht was richtig, richtig Schönes, dass es da jemanden gibt, der eben mit einem Herzen dahinter ist und der sich um das Kind auch kümmert. Ne? Also ich kann mir vorstellen, es gibt sicherlich auch Haushalte, da gibt es, weiß ich nicht, 6 Kinder, und dann kriegt das Kind da vielleicht nicht so viel Zeit, wie es vielleicht im Kindergarten kriegt. Also sollten, glaube ich, mehrere Menschen wirklich einfach nur dankbar sein. Dankbar, dass sich jemand um ein fremdes Kind, in Anführungszeichen, auch wenn es der Beruf ist, so kümmert, wie man sich vielleicht eher um sein eigenes kümmern sollte.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Und das tun wir ja auch. Also oftmals, wenn, was ja auch passieren kann, wenn Kinder toben und sie sich irgendwie verletzen oder so. Also wir leiden ja total mit so, obwohl wir gar nicht irgendwie zur Familie gehören, aber wir sind einfach so lange mit den Kindern zusammen Und 2-3 Jahre sind halt echt nicht wenig. Und dann, sind halt unsere kleinen Babys.
Ja, das stimmt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich meine, man hat sie ja auch schon angehört, so, ne? Man spricht total schnell von seinen Kindern, ne? Das sind ja meine Kinder. So, finde ich auch total. Hast du denn auch so, sag ich mal, so Erlebnisse, wo du glaubst, die hast du immer im Kopf, also gerade von diesen, sag ich mal, positiven Momenten, ne, wo du denkst, oh, das werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen, dass es diesen Moment gegeben hat mit allen Kindern?
Ja, auf jeden Fall. Also ich greife immer wieder zum Down-Syndrom-Kind mit, weil ich einfach mit ihm ganz, ganz viel erlebt habe. Also er kam halt in unsere Kita und konnte gar nichts. Er konnte nicht sitzen, er konnte nicht laufen, er konnte einfach nichts. So, das lag aber auch daran, weil die Familie seine Erkrankung eher als Bestrafung Gottes angesehen hat. So, und haben sich halt einfach überhaupt nicht mit ihm beschäftigt. Und genau, und dann war ich halt da und habe mit ihm die Logopädie gemacht. Ich bin mit ihm zur Physio gegangen, meine ich. Genau, und die sind halt auch extra alle immer in unsere Kita gegangen und ich bin halt mit denen dann immer mit. Und dann, ich glaube, er war 2 oder 3 Monate bei uns und hatte dann versucht zu krabbeln. Und er hat aber nicht halt diesen Standardkrabbler gemacht, sondern er ist nach vorne gerobbt immer. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte, okay, deine Arbeit zählt richtig viel. Da hast du was richtig Gutes gemacht. Und auch weitere 2-3 Monate später konnte er dann alleine sitzen. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, genau deswegen bin ich Erzieherin.
Oh, kriege ich ja ein bisschen Pipi in die Augen, weil ich das so nachvollziehen kann.
Also ich war auch mega stolz und auch als er sein erstes Wort gesagt hat, ich habe einfach nur geheult, weil ich einfach so froh über seine Entwicklung war. Und das war so der allerschönste Moment, den ich hatte.
Oh.
Kriege ich auch gleich Pipi in die Augen.
Ihr seid alle so süß.
Ja, das ist, glaube ich, genau das, was du gesagt hast, ne? Was auch viele nicht sehen, mit wie viel eigenen, persönlichen, echten Emotionen man mit den Kindern zusammenarbeitet, ne? Und wie einen das wirklich ja dann eben genauso nahe geht, als wäre es ja vielleicht nicht ganz das eigene Kind, aber zumindest Nichte, Neffe, sowas, ne? das kann ich, also ich kann da total verstehen und hoffe, dass das jetzt auch ein paar von unseren Hörern, die das noch nicht wussten, irgendwie total mitnehmen.
Ihr seid ja süß, aber jetzt mal Butter bei die Fische. du erzählst ja so, also du, es klingt ein bisschen bisher so, als beschäftigst du dich immer mit einem Kind und hast ganz viel Zeit dafür. So ist es wahrscheinlich nicht. Du hast ja wahrscheinlich ein paar mehr Kiddies in der Gruppe. Wie viel Zeit hast du denn dann so pro Kind?
Oh, also ich bin eine Teilzeitkraft und arbeite halt 6 Stunden und so viel Zeit, wie ich eigentlich für jedes einzelne Kind benötigen würde, habe ich eigentlich gar nicht. Also ich versuche natürlich immer auf alle Acht zu geben und auch deren Entwicklungsstände mitzubekommen und mir das auch aufzuschreiben. Und vieles geht halt unter, weil man einfach nicht die Zeit dazu hat. So. Da muss ich auch direkt zum Beispiel an die Portfolioarbeit denken. Laut Hamburg soll ja jeder Erzieher pro Tag irgendwie 1 Stunde Zeit haben, um die Portfolios zu machen. Wenn du aber eine Gruppe mit 20, 25 Kindern hast, oder ich an meinen alten Arbeitgeber denke, wo es mal um die 55 Kinder sind, schaffst du dies nicht, so wie es halt Hamburg vorgibt. Und dann musst du halt Überstunden machen. Also ich habe jetzt zum Beispiel...
Vielleicht magst du noch mal kurz zurückgreifen, was Portfolios sind und was da so drin ist.
Ja, klar. Also Portfolios sind so kleine Hefte oder Ordner, die im Grunde mit Fotos und Lerngeschichten, also Lerngeschichten sind auch so kleine Geschichten, die man für Kinder schreibt, wenn sie eine Entwicklung gemacht haben. Zum Beispiel laufen gelernt haben, krabbeln gelernt haben, ihr erstes Wort, wenn sie gelernt haben, bei einer Sache kontinuierlich irgendwie konzentriert zu sein. So, das sind Lerngeschichten. Die kommen halt alle mit aufs oder ins Portfolio und dann halt noch ganz viele Fotos von den Kindern, um halt die Dokumentation von jedem einzelnen Kind zu haben, was er in unserer Kita erlebt hat, was wir für Themen hatten, genau, wie er Freunde kennengelernt hat und vieles, vieles mehr. Also am Ende kriegen Eltern halt wirklich so einen richtig dicken Ordner. Jedenfalls ist es bei mir so.
Ja, und das ist ja auch grundsätzlich was, ne, ich glaube, was viele nicht wissen, dass man in sozialen Berufen jetzt unabhängig von Pflege oder so immer sehr viel auch dokumentieren muss, um Dinge nachverfolgen zu können. Ne? Also bei mir in der offenen Kinder- und Jugendarbeit war das zum Beispiel auch so, dass ich für jeden Tag einer Freizeit abends ein Protokoll schreiben musste, damit zum Beispiel, wenn sich mal ein Kind verletzt hatte und wenn es nur ein Kratzer war oder so, man das nachverfolgen kann. Wann ist das denn gewesen? Weil man eben bei 20 bis 30 Kindern nicht immer im Kurzzeitgedächtnis, wenn dann irgendwas sich daraus entwickelt hat, weiß, okay, war das jetzt vor 2 Tagen oder vor 4 Tagen und was ist nochmal genau passiert? Und das müssen ja alle im sozialen Bereich machen. Aber voll cool, wenn das bei dir dann auch so viel ist und so persönlich.
Ja. Also ich versuche das halt auch wirklich gut zu machen, die Portfolios. Für mich ist es auch wichtig, weil es halt, also die Kinder sind oftmals 10 bis 12 Stunden in der Kita. Also sie verbringen einfach viel, viel mehr Zeit mit uns als wie mit ihrer eigenen Familie, was ich persönlich ziemlich krass und traurig finde. Aber ja, zum Beispiel, wenn man alleinerziehend ist, kann ich es auch nachvollziehen. Du hast deine Kosten, du musst sie irgendwie geregelt kriegen und dann muss leider dein Kind halt 10, 12 Stunden in der Kita sein. Aber deswegen finde ich es halt umso mehr und umso wichtiger, dass halt diese Portfolios gut sind und ausführlich und alles, damit das Kind halt auch im späteren Alter sich das einfach angucken kann.
Oder die Eltern einfach wissen, was mit seinem, also was mit dem Kind ist. Ne? Also stelle ich mir auch ganz schwierig vor. Also ich muss dazu sagen, ich war nie im Kindergarten. Ich kenne das gar nicht. Mhm. Aber meine Mutter war Kindergärtnerin und ich durfte dann so mit. Also ich war nicht als Kindergartenkind da, sondern ich war so als Mitbringsel mit da. Aber da war es halt noch nicht so. Das ist halt schon noch ein bisschen her. Aber ich glaube, das ist gerade auch für Eltern ganz, ganz wichtig. Vor allem, wenn das Eltern sind, die, ich sag mal, hart dafür arbeiten, dass sie alles zusammenkriegen und denen das eigentlich im Herzen in Anführungszeichen wehtut, dass das Kind so lange nicht bei denen ist.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, da ist die Zeit nicht ganz so verpasst, ne? Was habt ihr denn für Betreuungsschlüssel? Genau. Also das, weil wenn du sagst, ne, mit 55 Kindern, nicht, dass alle denken, du warst mit 55 Kindern allein. Ich weiß tatsächlich aktuell nicht, wie da die sozusagen Vorgaben von Hamburg sind, was es für einen Betreuungsschlüssel geben muss und dann natürlich auch noch, wie aber im Gegenzug die Realität aussieht, weil es ist ja auch Erziehermangel, da kann die Stadt schön einen Schlüssel vorgeben, wenn man nicht so viele Menschen hat, dann geht das ja auch nicht, ne?
Genau, also laut der Stadt ist bei den Krippenerziehern der Betreuungsschlüssel 5:1, also auf eine Erzieherin folgen 5 Kinder. Dadurch, dass aber halt ein Kita-Platzmangel herrscht, folgt oftmals, so war es in meiner alten Kita vor allem, 15 Kinder auf eine Erzieherin, auf eine Krippenerzieherin. Ja, das sollte eigentlich nicht die Regel sein. Jetzt in meinem aktuellen Arbeitgeber, da ist es wirklich so, dass ich 5:1 habe. Ist aber in vielen Kitas halt nicht so. Und bei dem Elementarerziehern, da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber ich glaube, da sind es sogar 10:1. Ja, also von der Stadt vorgegeben. In der Realität ist das natürlich wieder ein bisschen mehr, weil die dann so um die, ich glaube, 30 Kinder haben ungefähr. Und ja.
Und du sprichst ja die ganze Zeit so schön von Erzieherinnen. Da das Gender-Ding direkt voraus. Mhm. Können Männer denn auch Erzieher sein und können es gute Erzieher sein?
Auf jeden Fall. Also ich finde es auch vor allen Dingen wichtig, dass wir mehr Männer in unserem Beruf kriegen, weil die nochmal eine andere Ausstrahlung haben und auch nochmal ein anderes Arbeitsklima mit reinbringen, weil wie es halt bei Frauen so ist, dass sie sich halt ziemlich oft irgendwie auf die Pelle rücken und dann geht's los.
Zickenkampf in der Kita, das ist ein ganz neuer Aspekt.
Genau. Und ich glaube, da ist es denn gar nicht mal so schlecht, wenn einfach ein Mann oder mehrere Männer da sind und dann auch so sagen, so, ja, jetzt ist aber auch mal gut, ne? Runter von hohen Ross da, so. Und ja, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, wenn mehr Männer bei uns wären.
Ich glaube, gerade für Kinder ist das ja auch eine wichtige Sache, ne? Also es gibt ja, Kinder sind ja auch oft entweder Mama oder Papa bezogen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es einem Kind richtig, richtig gut tun würde, wenn es, ich weiß, dass das jetzt nicht realisierbar ist, aber wenn es zum Beispiel einen Erzieher und eine Erzieherin geben würde, weil das Kind kann sich dann selber so ein bisschen entscheiden, wo fühle ich mich wohl, aber kann trotzdem die andere Person oder das andere Geschlecht so als Autoritätsperson kennenlernen und fühlt sich damit nicht so unsicher. Also ich sag mal so, wenn jetzt ein Kind nur Erzieherin kennt und dann in der Grundschule sitzt und einen Lehrer hat, dann ist es vielleicht ein anderes, einfach ein anderer Bereich, eine andere Ebene und das Kind muss sich daran erstmal gewöhnen und das wäre es halt nicht, wenn wir zum Beispiel auch ein paar mehr männliche Erzieher hätten.
Aber das finde ich auch. Also ich habe momentan ein sehr junges Kind bei mir, und er war immer sehr verschlossen und hat sich nie irgendwie was wirklich krass getraut, so, war immer sehr zurückhaltend und dann haben wir vor kurzem einen männlichen Praktikanten gekriegt, so, was ich super finde, und auf einmal ist dieses Kind aufgeblüht und hat geturnt und ist mit ihm durch die Gegend gegangen und hat gespielt und Bücher gelesen. Also ist richtig gut aufgeblüht. Und das ist halt auch so ein Zeichen dafür, dass wir auf jeden Fall mehr männliche Erzieher brauchen. Wir haben genug weibliche.
Ja, oder auch überhaupt Diversität. Ne? Ich finde, weil Kinder da ja noch viel offener sind als wir Erwachsenen. Und sei es jetzt Hautfarbe, Geschlecht, Alter.
Sexualität.
Ja, das ist tatsächlich, also ich würde das auch sagen, das ist gut, aber das ist tatsächlich ein grenzwertiges Thema, weil man das in diesen Bildungsangeboten ja nicht ansprechen darf. Also das ist ja rein rechtlich für uns, wir dürfen da mit den Kindern, das darf ja nicht thematisiert werden. So.
Klar, aber Kinder, also Menschen verhalten sich ja unterschiedlich oft unterschiedlich. Ja, ne? Und also, das soll einfach als okay gelten und nicht als anders, so meinte ich das.
Also das wird ja auch, sag ich mal, in den Bewerbungen nicht kontrolliert und ob du dann jetzt mit Mann, Frau, in welcher Kombination auch immer oder eben auch divers irgendwie bist, das darf ja kein Entscheidungskriterium sein und das ist auch total richtig, aber deswegen habe ich diesen Aspekt extra nicht betitelt, weil ich wusste, dass das rechtlich ganz schwierig ist, das einzubinden. Aber so bei den anderen Sachen, ne? Also ich meine, da kann man ja auch weitergehen mit körperlicher Beeinträchtigung. Auch das, finde ich, ist was, wo uns Integration, glaube ich, sehr, sehr viel weiter auch bringt. Einfach, dass eine Generation heranwächst, die vieles einfach als normal und selbstverständlich hinnimmt. Ne, für die das gar keine Frage ist, ob das Kind im Rollstuhl mit irgendwo hinkommt, weil das war schon immer da. Man hat immer einen Weg gefunden, wie das auch mitkommen kann. Man kennt das von klein auf und dann ist das als Erwachsener und so weiter auch kein Problem mehr. Und deswegen finde ich so, ne, Diversität in sozialen Berufen und gerade bei ErzieherInnen total wichtig, ja.
Ah, das hast du schön gesagt.
Vielen Dank. Ja, also ich weiß nicht, weil ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ich finde immer, Kinder sehen das ja oft gar nicht. Also ich weiß nicht, ob ihr den Bericht mal gesehen habt von so zwei Jungs, ich glaube aus Amerika tatsächlich, die gesagt haben, hä, wir sind doch Brüder, wir könnten Zwillinge sein und so, aber der eine war weiß und der andere schwarz. Und die haben das aber überhaupt nicht wahrgenommen. Die haben gesagt, wir sehen doch komplett gleich aus, wir sind doch komplett gleich. Und da denke ich so, boah, Kind, ich liebe dich dafür, dass du das gesagt hast. So, weil Kinder da ja noch nicht, also noch nicht ihre Schubladen und Schablonen im Kopf fertig haben, die einfach überall draufgehalten werden und geguckt werden, passt das in mein Schema, was ich gelernt habe. Und ich sag mal so, wenn die eben kein Schema lernen, in dem klassischen Sinne, benutzen sie es als Erwachsene halt auch nicht. Ne? Also wenn man jetzt von Prägungen und Glaubenssätzen und die ganzen Sachen, die halt in der Pädagogik dahinter stecken, die ja Erzieherinnen auch immer mit dem Hinterkopf haben und auch ja mal gelernt haben, was das alles bedeutet, ist das eine sehr wertvolle Zeit in den Kitas, definitiv.
Aber finde ich auch. Ist halt wirklich so. Wenn, auch wenn ich das immer so bei den Kindern immer beobachte, wir haben halt auch eine Mama, die ist nicht, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also sie durch ihre Aussagen so merkst du schon, okay, sie findet das nicht ganz so cool, weil ihre kleine Tochter halt immer gerne mit einer farbigen halt spielt so. Und die sind halt so die besten Freunde und spielen und malen und tun und alles. Und die Mutter sieht das halt überhaupt nicht gerne. Jedenfalls die eine. Die andere ist das vollkommen egal. Und ja, da merkt man dann auch schon, dass wir so ein bisschen immer in die Richtung gehen müssen mit den beiden, dass das vollkommen in Ordnung ist und dass hier erstmal überhaupt nichts mit Schubladendenken zu tun hat. Also, ne, dass jeder mit jedem spielen kann und dass es eigentlich egal ist.
Es ist ja auch so wichtig. Ja. Das sieht man, das sieht man an unserer Generation total doll, dass das so eingeprägt ist, dass Menschen mit einer anderen Meinung völlig irgendwie außen vor gelassen werden und plötzlich irgendwie als Feinde und als nicht normal und als weiß ich nicht was gelten. Und das geht eigentlich gar nicht. Eine Frage habe ich aber noch. Gibt es etwas an deinem Beruf, was du nicht magst?
Windeln wechseln vielleicht? Sorry, das wäre mir jetzt eingefallen.
Ich spiele hier auf keine Sprachnachrichten an.
Ja, Ich weiß auch, was du anspielst.
Dann will ich das jetzt auch wissen. Und bestimmt alle anderen, die uns zuhören, auch. Das ist voll gemein.
Ja, pädagogisch eigentlich gar nicht wertvoll, aber es sind oftmals einfach die Eltern. Ja. Die Eltern, die einen richtig an die Grenzen der Nerven bringen. Nett ausgedrückt.
Das ist wirklich sehr nett ausgedrückt,
ja. Ja, an sich ist es, also es sind nicht alle Eltern so, das muss man auch vorweg sagen. Aber momentan befinden sich viele Eltern, die ich kennenlerne, anscheinend alle in meiner Kita. Es sind nicht alle Eltern so, aber die meisten sind halt sehr schwierig, nett ausgedrückt.
Wir haben den heißen Brei herum. Du darfst uns auch gern Beispiel nennen, du nennst ja keine Namen.
Das stimmt auch wieder.
Und wenn sie denken, sie sind gemeint, oder wenn du denkst, du bist gemeint, du bist nicht gemeint. Alles ist super.
Oder du solltest mal darüber nachdenken, warum es das in dir ausgelöst hat, dass du denkst, dass du gemeint bist.
ja, also eigentlich so die Klassiker. Man schreibt halt Wochenmails. Und man schreibt ja auch ausführlich und so, dass halt auch die Eltern das eigentlich verstehen sollten. Und dann kommt in einer Woche mindestens jeden Tag irgendein Elternteil an und fragt immer das Gleiche. Das ist so ein Beispiel. Sie fragen immer wieder das Gleiche und immer wieder sagst du denen auch das Gleiche. Das ist so das, wo ich mir manchmal denke, okay, spreche ich vielleicht eine andere Sprache gerade? Dann gibt es noch natürlich die Besserwisser. Die sind ja die absoluten Highlight-Leute bei uns. Am besten kommen sie auch noch mit einer Internetseite von Wikipedia oder so.
Ich habe das gegoogelt.
Ja, danke. Und ich habe eine Ausbildung gemacht und das studiert, aber es ist vollkommen okay, dass du das jetzt besser weißt.
Aber Wikipedia sagt das.
Genau, Wikipedia, das ist das Beste. Auch wenn du irgendwie denen das irgendwie versuchst, pädagogisch so zu erklären, dass sie es auch verstehen und alles, machen sie trotzdem nicht das, was du sagst. Also, dann hätte sie mich auch, jetzt sage ich schon sie.
Sie oder hätte, er.
Ja, sie oder er hätte mich dann auch gar nicht fragen brauchen, so, wenn es sowieso egal ist. Ja, es gibt einfach so viele Sachen. Oder, also bei uns ist auch, wir haben halt während der Schlafenssituation ist das so bei uns, dass die Kinder ein kleines Laken mitbringen sollen für die Matratze und dann halt eine Decke oder halt so ein Bettlaken, diese Überzug da und dann halt ein Kuscheltier oder eine Schmusedecke oder sonst was. Ja, was bringen die Eltern? Sie bringen einfach das ganze Bettbezug mit. Und du denkst dir so, wir haben eine kleine Kiste. Das passt da überhaupt nicht rein. Sag mir, wie das jetzt in die kleine Kiste passen soll. So, ja.
Ja, ich glaube, das sind so diese kleinen Dinge, die man oft und überall hat, dass man denkt so, hast du weiter als heute von 12 bis Mittag gedacht?
Oder nein, weiter auch manchmal als nur über dein Kind und dich selber. Also das sind ja auch so Situationen, ja. Ne, wo ich das auch mal hatte, dass eine Mutter zu mir kam und sagte, aber das geht nicht, dass sie die Sommerfreizeit in den 2 Wochen machen. Sie müssen die am Anfang machen. Ja, wenn ich das Haus da bekommen hätte, hätte ich das vielleicht gemacht, aber geht halt nicht. Und es tut mir leid, nur weil sie sich das schon eingeplant hatten am Anfang der Ferien, dass ihr Kind nicht da ist. Es tut mir leid, ich muss nicht nur auf sie achten, wenn ich so eine Freizeit plane, sondern auch auf, sie wollen ja auch keine 1000 Euro für so eine Freizeit bezahlen. Ne? Das kommt ja auch damit dazu. So. Nee, aber schön. Ja.
Nein, aber das kenne ich. Ja, das kenne ich zu gut. Wir haben jetzt auch wegen hier Corona und so weiter, haben wir ja auch Regeln. So. Und natürlich jetzt haben... Es wird auch noch sehr witzig. Genau, wir haben Regeln. So. Und laut den Medien haben wir ja auch alle zu. Und wir arbeiten auch überhaupt nicht. und bei uns ist es so, dass nicht systemrelevante Eltern, die dürfen ja von 8 bis 15 Uhr kommen. Und systemrelevante Eltern halt den ganzen Tag und auch Alleinerziehende.
Ich muss kurz unterbrechen. Alle Eltern sind für das System Haushalt relevant. Sophie meint die Eltern.
Das ist ein Gender-Thema, ne? Von wegen Männer dürfen auch den Müll rausbringen und so. Aber das ist gerade nicht unser Thema, Julia.
Ja. Aber es hört sich an, als gibt es wichtige Menschen und nicht wichtige Menschen.
Ich sag nur das, was die Stadt Hamburg sagt.
Ja.
Und da steht das halt drinne, so. Ja. Nee.
Also die unwichtigen Eltern bitte zu Hause bleiben.
Aber bitte nicht nur, wenn sie sich selber unwichtig fühlen, fragen sie sonst vielleicht auch gerne mal ihren Partner.
Okay, heute diese Folge, die ist einfach komplett schräg.
Das haben wir wirklich das, was wir wollten, mal wieder eine echt lustige Folge so zwischendurch. Sehr gut.
Nein, wir hätten dich auch so eingeladen, Sophie, ja. Wir mögen dich.
Okay, danke. Ich fühle mich geehrt. So, mein Gott, wo waren wir jetzt nochmal?
Bei den Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten.
Genau. Und die Regeln sind ja an sich klar. So. Und wir hatten immer einen Elternteil. Wir wissen ja nicht, was die Eltern arbeiten. Das weiß halt nur das Büro. So, und wir haben so Listen draußen hängen, wo die Eltern sich eintragen können, wann sie denn kommen und wann sie halt nicht kommen. Und dann war da immer ein Vater, der hat immer gesagt, ja, oh, es tut mir so leid und wir sind beide systemrelevant und uns tut es echt leid. Und das Kind ist immer in der Frühbetreuung da gewesen. An sich gar kein Problem so. Wir haben gesagt, ja, okay, wissen wir Bescheid, kein Problem, macht euch keinen Stress und so. Bis dann unser Chef kam und der gesagt hat, die sind gar nicht systemrelevant.
Das war die Sprachnachricht.
Und ich denn so, Entschuldigung, was? Das Kind ist seit über eine Woche jeden Tag von 7 bis sonst wie viel Uhr bei uns. Ja, nee, ist gar nicht systemrelevant. Alter.
Auch sehr dreist ist, das auch noch so zu sagen und noch so zu tun, als fände man es total, also wäre man total traurig und enttäuscht und es tut uns total leid, dass wir das jetzt.
Ja, natürlich. Und es zeigt aber auch, also jetzt in dieser Situation, dass er einfach halt auf gut Deutsch gesagt einen Scheiß drauf gegeben hat. So, natürlich ist seine Familie auch unterwegs und kann sich auch draußen anstecken oder beim Einkaufen oder whatever. So, und einfach das Risiko dann einzugehen und sein Kind halt dann in die Kita die ganze Zeit zu packen und dann halt noch zu sagen, oh ja, uns tut das so total leid, dass wir systemrelevant sind. Und dann kommt raus, ist gar nicht der Fall. Da kommst du dir dann halt wirklich verarscht vor. So. Mhm. Oder wir hatten auch ein richtig tolles Beispiel, auch ein Kind. Das ist auch die ganze Zeit gekommen. Und jetzt, wo einige neue Regeln besprochen worden sind, kam der dann zu uns an und meinte, was ist denn systemrelevant? Und wir mussten uns erstmal setzen und haben gesagt, okay, also systemrelevant sind so, ne? Krankenschwester, Einzelhandel, halt so das volle Programm, so wie es halt die ganze Zeit auch in den Medien rauf und runter läuft. Und dann sagt er ganz, ganz locker vom Hocker so, ach so, und Studenten zählen da nicht zu. Und wir so, nein, die gehören da nicht zu. Ah, okay. Ja, dann müssen wir noch mal gucken.
Wie er die Zulassung zum Studium bekommen hat, wenn er das nicht versteht, könnte man ja dann auch noch mal hinterfragen. Und ich sag mal so, ich unterrichte ja auch Studierende und die sitzen da total oft auch mit dem Kind oder das kommt mal eben durchs Bild oder selbst bei einer mit dem Hund, die hat immer das Video aus, weil sie sagt, mein Hund lenkt sonst immer ab, wenn alle immer den Hund im Hintergrund sehen und so. Also man kann auch studieren mit Kind, ist ein bisschen anstrengend, gebe ich zu, aber man ist als Student natürlich nicht systemrelevant.
Ja, eben. Ja, und es gibt einfach, ja, es gibt viele Situationen, wo man sich so denkt, ach, Gott, lass Hirne regnen.
Oder Backsteine, Hauptsache du triffst.
Den kannte ich noch nicht, der ist gut. So, ich muss den Zeitwächter spielen. Wir neigen uns dem Ende zu. Julia, hast du noch eine Frage?
Nö. Nö? Ganz unerwartet.
Ich habe tatsächlich diesmal noch eine Frage. Und zwar hört man ja immer wieder eben, dass der Beruf so, also oder die sozialen Berufe so unattraktiv wären und deswegen die Leute die Ausbildung nicht machen. Was würdest du denn jetzt aus deiner Perspektive sagen? Also auf der einen Seite, was spricht denn eigentlich schon für den Beruf? Und auf der anderen Seite, was fehlt denn, damit der Beruf attraktiver wird und mehr Menschen den Beruf ausüben wollen?
Also ich weiß noch damals in meiner Ausbildung, da hat man immer gesagt so, ja, der Beruf Erzieher, der verdient ja überhaupt nicht gut und diese klassischen Sprüche halt, ne, sind ja eh nur da und trinken Kaffee und Kuchen und klatschen in die Hände. Ich kann für meinen Teil sagen, als Teilzeitkraft verdiene ich sehr gut. Also ich empfinde das Gehalt, das ich kriege, empfinde ich als sehr gut. Da kenne ich andere Berufsgruppen, die mit einem zum Beispiel Vollzeitjob nicht ansatzweise irgendwie in diesen Bereich kommen. Ich würde aber, glaube ich, ändern wollen, wenn man den Beruf Erzieher wirklich ausüben möchte und diese Ausbildung machen möchte, dass man dementsprechend auch ein Ausbildungsgehalt bekommt. Ich weiß, damals bei mir war es super schwer, BAföG zu bekommen. Also das ist, ich glaube, den Studenten ist das bekannt. Aber das gibt es halt auch für Auszubildende, die eine schulische Ausbildung machen. Da bekommt man halt von diesem BAföG-Standort so eine Art Ausbildungsgehalt monatlich. Ja, und den aber zu bekommen, ist einfach super schwer. Ich weiß, dass ich von zum Beispiel den 2 Jahren SPA ein Jahr brauchte, um überhaupt erst bewilligt zu werden. Das würde ich auf jeden Fall vereinfachen. Damals war bei mir das Problem, dass ich keinen Kontakt zu meinem Erzeuger habe und BAföG aber darauf bestanden hat, dass ich Angaben zu meinem Erzeuger gebe. So, das heißt, ich musste dann nochmal zum Anwalt laufen, damit der das da alles durchboxen kann, dass ich halt wirklich keinen Kontakt zu meinem Erzeuger habe. Und das müsste man auf jeden Fall vereinfachen und eventuell auch viel, viel höher an einer Summe machen. So ein Auszubildender, der irgendwie sich eine eigene Wohnung leisten möchte, der kann das mit dem BAföG-Gehalt überhaupt gar nicht ermöglichen. Dafür ist das einfach viel zu wenig und dass vielleicht auch halt mehr anerkannt wird. Also nicht nur, dass man, wie gerade aktuell in den Medien gesagt wird, ja, Kitas sind ja zu, sondern dass man halt wirklich die Fakten auf den Tisch legt und sagt, nee, Kitas sind eben nicht zu. Sie haben einen ganz normalen Betrieb, sie müssen trotz der ganzen neuen Corona-Regeln zum Beispiel noch die zusätzliche Arbeit als Erzieher machen. Und ja, dass man einfach mehr Anerkennung bekommt, damit man sieht, okay, der Beruf wird auch anerkannt und du musst dich da nicht irgendwie die ganze Zeit, als Beispiel jetzt nur, ne, mit doofen Eltern irgendwie rumschlagen oder so. Und ja.
Ja. Ja, ist schon nicht anders. Wenn Ausbildung, also ne, klar, wenn ich mich entscheide, mache ich eine Ausbildung, die ich selber bezahlen muss oder wo ich mich drum kämpfen muss, dass ich dafür was bekomme, oder mache ich eine Ausbildung in einem Bereich, wo ich als Azubi schon 600 Euro im Monat bekomme. Ne? Das ist natürlich ja, ein Unterschied. So. Das kann ich total gut verstehen. Ja. Ja, vielen Dank. Und dann, last but not least, hast du noch die letzten Worte sozusagen? Gibt es noch was, was du noch erzählen möchtest, was du noch sagen möchtest, was dir noch irgendwie auf der Seele brennt zu dem Thema?
Boah, eigentlich nicht, außer wir brauchen mehr männliche Erzieher. Also es ist vollkommen in Ordnung, wenn man als Mann oder als hier junger Heranwachsender, wie es so schön heißt, auch gerne einen Erzieherberuf machen möchte. Die Kinder würde es freuen, uns würde es freuen und vielleicht würde man dann aus diesen Klischees einfach rauskommen, dass es halt so ein Frauenberuf ist und ja, vielleicht würde dann auch die Personalanzahl steigen und wir wären besser besetzt und müssten nicht zu viele Überstunden machen. Ja.
Ja, cool. Cooles Plädoyer, also wenn ihr das gehört habt und wolltet eigentlich den Beruf immer schon mal machen, aber habt euch als Mann nicht getraut. Los geht's. Ihr werdet erwartet sozusagen.
Die Ladies warten auf euch.
Ja, und in so einer Kita der Hahn im Korb zu sein, bis das wirklich 50-50 ist, kann auch bestimmt ganz spannend sein. So.
Eben. Und sicherlich auch anstrengend, aber ihr schafft das.
Ihr schafft das. Wer, wenn nicht ihr? Auf jeden Fall.
Und wir kommen zu unserer letzten Kategorie. Sophie, ich habe dir bewusst davon nichts erzählt. ich habe das... Ich habe das nämlich ganz bewusst vorhin einfach mal ausgelassen. Du hast ja schon ein paar Folgen gehört und weißt vielleicht schon, wovon ich rede. Ich rede von unserer Quatschfrage.
Ah, cool.
Ja, und zwar führen wir unsere Quatschfrage immer am Ende ein, um alles ein bisschen lustiger zu machen. Nun ist es so, dass wir eigentlich die ganze Folge durchgelacht haben, aber nichtsdestotrotz wollen wir noch weiter lachen. Daher, Katharina, magst du starten?
Ja, ich mag ganz gerne starten. Und zwar gehen wir mal davon aus, dass du jetzt einen ganz anderen Beruf hättest. Und zwar, du bist Tierpflegerin in einem Zoo oder Wildpark oder wie auch immer. Mit welchen Tieren würdest du denn arbeiten? Also in welchem Revier würdest du arbeiten?
Oha.
Was viele nicht wissen, Sophie lebt vegan.
Genau, ich lebe vegan und ich liebe fast alle Tiere. Oh Gott, das ist voll schwer. Da muss ich kurz überlegen. Oh Gott, das ist echt super schwer. Aber so jetzt, das erste Tier, das mir eingefallen wäre, wäre halt wirklich der Affe.
Aber ich finde, wenn man das in so Dokus über Zoos oder so sieht, die haben auch immer richtig Spaß mit ihren Pflegern und so. Ne? Und die Pfleger müssen sich auch immer voll die tricky Sachen ausdenken, weil die so einfach so intelligent sind, die Tiere, ne? Damit die beschäftigt
eben
sind.
Finde ich total spannend. Ja, also ich finde halt Affen und ansonsten auch Elefanten. Ich habe auch von einer Arbeitskollegin total süßen Fun-Fact herausgefunden, wo Elefanten sowieso, wo ich dachte, alles klar, Lieblingstiere ab sofort. Und zwar hat sie gesagt, wenn wir zum Beispiel als Mensch Hunde sehen, ist das ja so süß und lieben wir total und das ist total super und alles. Und es wurde jetzt herausgefunden, dass Elefanten genauso über uns denken.
Oh nein, wie süß! Wenn,
ja, total niedlich. Wenn ein Elefant dich einfach anguckt, denkt er sich, ist das süß. Und absolut toll. Ich glaube, es werden doch die Elefanten.
Das finde ich voll süß. Und bei dir, Julia?
Sie hat mir meine Begründung weggenommen.
Ich hätte dir zu den Elefanten.
Und zusammen hätten wir bei Elefanten auch richtig viel Spaß. Da würden die Elefanten nicht nur süß denken, du.
Ja, aber kurz nochmal dazu, Julia hat gerade genickt, aber das können unsere Hörer ja nicht sehen.
Also ganz ehrlich, ich habe vollstes Vertrauen in unsere Hörer und ich weiß, dass sie auch mein Nicken gehört haben.
Ja, gut. Das glaube ich auch.
Und Katharina, bei welchen Tieren würdest du dich vergnügen?
Ja, tatsächlich muss ich dazu erzählen, ich hatte tatsächlich mal überlegt, Tierpflegerin zu werden. Mein allererstes Schulpraktikum wollte ich eigentlich in Dortmund im Zoo machen und das ging nur nicht, weil es Februar war und die nur im Sommer Praktikanten nehmen. Da war ich ganz traurig damals, wer weiß, was sonst aus mir geworden wäre. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre entweder bei den Klein- und Haustieren, also Meerschweinchen, Streichelzoo und diese ganzen Sachen, oder tatsächlich bei den Meeressäugetieren, also Pinguinen, Robben und sowas alles, weil ich das echt super süß finde und ich liebe einfach Pinguine. Ich finde die so lustig und alles, ja.
Ich habe einen Eingriff. Ich möchte noch ein anderes Tier mit übernehmen. Ich hätte gern die Wölfe. Ich finde die richtig cool.
Auch cool.
Ich liebe Wölfe. Und man muss dazu sagen, seitdem wir einen Husky haben, das ist das Highlight, wenn man in den Wildpark oder so geht, weil unser Husky weiß genau, wie sie auf andere Hunde wirkt oder auf andere Wölfe wirkt. Und sie fordert Wölfe zum Spielen auf. Und ich habe Videos davon, wie die Wölfe darauf reagieren. Sie möchten nämlich spielen. Also gut, wenn der Zaun vielleicht jetzt nicht dazwischen wäre, weiß man nicht, wie das Ganze ausgeht. Ja. Ne? Aber da kommt so ein Wölflein und sieht aus wie ein richtig niedliches kleines Hündchen, was einfach nur Lust hat zu spielen und zu toben und wedelt mit dem Schwänzchen und freut sich total. Und du stehst daneben und denkst, ach, bist du süß.
So schön, dass alle unsere Begründungen was mit die sind so süß zu tun haben. An alle Tierpfleger, die uns zuhören, schreibt uns doch einfach mal, dann interviewen wir euch auch mal und finden auch mal heraus, was Tiere sonst noch so an sich haben können, außer süß zu sein, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet. Sehr Sehr schön. Julia, deine Quatschfrage.
Ja, meine Quatschfrage ist einfach nur eine ganz leichte Entweder-Oder-Frage. Wärst du lieber, sagen wir mal, weniger attraktiv und dafür extrem reich oder lieber sehr attraktiv und arm?
Wow.
Einmal mit der Political Incorrectness voll über den Tisch gehauen. Alles okay.
Entschuldigung.
Eigentlich möchten wir hier ein Menschenbild vermitteln, was weder auf das eine noch auf das andere abzielt, Julia. Ist okay.
Es ist ja auch eine Quatschfrage. Es ist keine Frage, die, mit der wir dich jetzt festnageln.
Ich glaube, ich würde mich für das Attraktivsein entscheiden. Weil, klar, Geld beruhigt einen und kann auch ganz toll sein. Aber wenn man sich, also wenn man ein bisschen weiterdenkt und sich so ein paar Promis anguckt und so, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass das sehr glücklich macht. Deswegen würde ich eigentlich gerne einfach nur hübsch rumlaufen. Das ist eigentlich ganz in Ordnung.
Und du, Katharina?
Eigentlich möchte ich mich ja weigern, diese Frage zu beantworten. Weil ich finde, für mich den Begriff schön gibt es eigentlich gar nicht, weil ich den einfach scheiße finde, weil nur weil irgendwelche Modemagazine sagen, dass es attraktiv finde, ich stimmt es nicht.
Aber es kann ja auch etwas sein, was für dich attraktiv ist. Also du musst es ja gar nicht auf das Ideal oder auf irgendwelche Idealien, sondern wirklich auf für dich wunderschön.
Ja gut, aber das kannst du mit Reichtum ja auch machen. Von daher klinke ich mich bei der Frage einfach aus. Ich mag sie nicht. Ich will sie nicht beantworten.
Genau, Julia, ja, das gut, war du.
Es tut mir leid, aber nee. Dafür darfst du sie jetzt noch beantworten.
Also ich wäre extrem reich und hässlich. Und dann würde ich mir einen extrem gut aussehenden Schönheitschirurg suchen.
Man muss denn der Schönheitschirurg selber attraktiv sein?
Ja, weil ich dann mehr daran glaube, dass das, was er tut, auch gut ist.
Er hat sich ja nicht selber operiert.
Ja, aber kennt ihr das, wenn ihr, ich weiß jetzt nicht, ob jemand von euch schon mal sich Augenbrauen zupfen hat lassen, aber wenn ihr das jetzt lassen macht, also wenn das jemand bei euch macht und die haben so ganz komische Augenbrauen, dann schwöre ich euch, geht ihr auch danach so raus. Ihr habt danach auch so ganz komische Augenbrauen. Deswegen ist es bei mir das Augenbrauenphänomen und ich würde mir einen hübschen, schönen
Witzig. Nee, Augenbrauen hat mir nun mal meine Schwester gezupft und das endete damit, dass von dieser Augenbraue, also von meiner linken, nur noch die Hälfte da ist bis heute, weil Augenbrauen auch nicht richtig nachwächst, ne? Ist halt scheiße.
Oh nein.
Überlegt euch jedes Haar, was ihr an der Augenbraue wegzupft, zweimal, wie es hinterher aussieht. Es könnte sein, dieses Haar kommt nie wieder und dann ist da immer eine Lücke.
So, ihr Lieben, dann möchte ich mich bei euch allen entschuldigen für diese inkorrekte Frage, aber ich fand sie irgendwie mal ganz witzig und als Quatschfrage lassen wir doch noch so unter der Gürtellinie durchgehen.
Ja, wir nehmen auch Quatschfragen unter der Gürtellinie mit, alles gut.
Ist okay. Oh, ich weine schon, ey.
Ich finde, das ist das perfekte Schlusswort. Danke, dass du da warst.
Alle voll lachen, genau.
Ja. Ja, danke, dass du da warst, liebe Sophie. Es war sehr schön und einen schönen Abend.
Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Sehr, sehr gerne.
Tschüss.